Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Gerald Bayroth.
Herzlich willkommen. Hier wird es gleich ganz, ganz koscher. Es gibt nämlich Leute, die müssen dokumentieren, dass sie sich an die jüdischen Speisevorschriften halten. Zum Beispiel, wenn sie ein koscheres Restaurant betreiben oder ein koscheres Catering betreiben. Dann braucht es professionelle Koscherüberwacher. Das sind Rabbiner, die speziell für die jüdischen Speisegesetze ausgebildet sind. Theresa Schomburg hat einen solchen Maschgiach in Berlin kennengelernt.
Ich mache jetzt einen Topf mit Wasser.
Motti Weizmann holt große Töpfe aus einem Schrankfach, füllt sie mit Wasser und schaltet den Herd an.
Das wird heiß sein. Wir nehmen das in Heißwasser und Kaltwasser und dann ist koscher.
Der Maschgiach will hier nicht etwa Suppe zubereiten. In den Töpfen soll das Besteck abgekocht, abgeschreckt und so gekaschert werden. Bis das Wasser kocht, wird es eine Weile dauern.
Wir sagen Savlanut. Savlanut, das bedeutet Geduld. Ja, jede Sache im Leben, oder?
In der Küche eines Hotels in Berlin-Mitte feiert am Abend eine große Familie eine Hochzeit. Alle Gerichte, die dann auf den Tisch kommen, sollen koscher sein. Dafür sorgt der österreichische Koch, der das Menü für diesen Anlass in seiner eigenen Küche zubereitet, die ebenfalls von einem Maschgiach kontrolliert wird. Doch auch die Hotelküche und alle Gegenstände darin müssen den Regeln genau entsprechen. Das überwacht Maschgiach Motti Weizmann.
Und zum Beispiel, das ist Porzellan. Das geht sich koscher machen.
Das Geschirr bringen wir mit, außer ein Set von Glastellern.
Motti Weizmann berät mit dem Koch, welche Gegenstände verwendet werden können. Anders als bei Metall oder Glas gibt es bei Keramik oder Plastik kaum Möglichkeiten, dieses Material koscher zu machen, wenn einmal etwas Unkoscheres darauf gelegen hat. Die Rabbiner gehen davon aus, dass sich glattes Material leichter reinigen lässt. Obwohl das Essen in dieser Küche nur aufgewärmt und nicht selbst gekocht werden soll, wird sein Einsatz fast einen halben Arbeitstag dauern.
3 bis 4 Stunden. 3 Stunden, ich hoffe, wir schaffen das in 3 Stunden.
Auf den Regalen stehen noch Produkte aus der Hotelküche, wie Gewürzmischungen oder Gelatine. Gelatine geht gar nicht. Sie besteht aus Abfällen von unkoscher geschlachteten Tieren und vermutlich sind auch Schweine dabei. Der Koch und sein Mitarbeiter kleben die Regale mit Folie ab, um sicherzugehen, dass niemand versehentlich etwas davon verwendet. Motti Weizmann wird am Abend nicht selbst dabei sein, doch er weiß, dass er sich auf den Koch und dessen Personal verlassen kann.
Hier gibt es viele Produkte, die sind nicht koscher. Ja, aber die werden heute Abend hier sein. Die wissen genau, diese beiden Leute. Ich kann vertrauen.
Viele gute Erfahrungen habe er mit Köchen in Deutschland gemacht, erzählt Weizmann, der selbst in Israel aufwuchs, zwischenzeitlich in Polen lebte und nun seit 15 Jahren in Berlin wohnt. Dass die deutschen Lebensmittelgesetze allgemein sehr streng sind, macht ihm die Arbeit als Maschgiach leichter. Bei seiner Aufgabe muss er dennoch 2 Rollen gleichzeitig einnehmen.
Ein Maschgiach muss arbeiten mit 2 Richtungen. Eine Richtung, der ist ein Chef. Alle Mitarbeiter müssen wissen, der ist der Chef. Aber es ist auch eine Diener, die soll zufrieden sein. Die Leute, die Kunden.
Einen festgelegten Ausbildungsweg zum Maschgiach gibt es zwar nicht. Damit der Aufseher aber Kaschrut-Zertifikate vergeben kann, braucht er selbst ein Zertifikat vom Rabbinat in Israel. Motti Weizmann war schon längere Zeit Rabbiner, als er immer häufige Anrufe bekam, ob er nicht auch Einsätze als Maschgiach übernehmen wolle. Wichtig für seine Arbeit sei die lange Erfahrung mit den Kaschrut-Regeln, sagt er. Und die richtige Einstellung.
Wenn das Ziel ist klar, weißt du, was du willst. Mit viel Herz, es läuft gut.
Warum aber ist es überhaupt wichtig, sich an die komplexen Regeln der Kaschrut zu halten? Beim koscheren Essen geht es um mehr als eine saubere und keimfreie Umgebung, erklärt der orthodoxe Rabbiner Yitzhak Ehrenberg aus Berlin-Charlottenburg.
Die Tora ist kein Medizinbuch. Das, was wir essen dürfen oder nicht essen dürfen, hat nicht mit Gesundheit zu tun. Jeder Mensch ist eine Kombination von Körper und Seele. Wenn Sie essen unreine Tiere, dann ihr macht eure Seele unrein.
Man darf Milch und Fleisch zur gleichen Mahlzeit, ist überhaupt nicht möglich. Weil man muss, wenn man Fleisch gegessen hat, 6 Stunden warten, bis man wieder Milch isst. Schon vom Geschirr, weil es muss auch extra fleischiges Geschirr und Besteck und alles sein.
Im Supermarkt Koscher Life hilft Manuela Hoffmann-Bleiberg gelegentlich an der Kasse aus. Sie weiß sehr genau über die Kaschrut-Regeln Bescheid. 15 Jahre lang betrieb sie gemeinsam mit ihrem Mann ein koscheres Restaurant und hat in dieser Zeit auch oft mit einem Maschgiach zusammengearbeitet.
Wenn man zu Hause koscher ist, ist es ja okay, da brauche ich auch keinen Maschgiach. Aber im Restaurant, wenn man Essen an andere Menschen gibt, muss es 110%ig sein. Weil das ist eine Sünde, wenn man jemandem Essen gibt, sagt, das ist koscher und das ist dann nicht koscher.
Wenn sie auf spezielle Kundenfragen im Supermarkt vorbereitet sein will, ruft Manuela Bleiberg manchmal auch heute noch den Maschgiach Motti Weizmann an.
Ich wollte dich fragen, ich rufe dich an. Nein, schächten muss man nicht, so wie man Fleisch schächtet, beim Fisch nicht. Ja, mit Lupe, wow. Ja. Mhm.
Im Koscher Life haben alle Produkte einen Kaschrut-Stempel.
Okay.
Das bedeutet, schon in der Fabrik muss ein Maschgiach kontrolliert haben, dass alle Zutaten koscher sind. Motti Weizmann fährt auch nachts zu solchen Einsätzen.
Manchmal, ich schlafe nicht am Nacht, weil manchmal musst du in eine Fabrik jede 4 Stunden hingehen und Kontrolle machen.
Etwas einfacher ist die Kontrolle bei unverarbeiteten Lebensmitteln wie frischem Obst oder Gemüse, bei denen es vor allem darauf ankommt, dass sie schädlingsfrei sein müssen. Denn auch Insekten gelten als unkoscher. Bei Eiern muss der Maschgiach auf eine Sache besonders achten.
Eier muss aufpassen, damit kein Blut drin sein. Weil Blut, das bedeutet, fängt jetzt neues Leben hier.
Wie seine nächste Arbeitswoche aussieht, weiß Motti Weizmann manchmal schon Monate, manchmal aber auch nur wenige Tage im Voraus. Nervös macht ihn daher die aktuelle Lage in Corona-Zeiten nicht. Soweit es im Rahmen der geltenden Gesetze möglich ist, wird er weiter seiner Aufgabe nachgehen.
Der liebe Gott möchte, wir sollen weiterarbeiten in der Grenze, was wir können machen, aber nicht Pause machen von das Leben. Und das ist jeder mit seiner Aufgabe.
In der Hotelküche behandelt der Kochgehilfe die zuvor schon gründlich gewischten Oberflächen noch zur Sicherheit mit der Flamme aus einem Gasbrenner. Inzwischen kocht das Wasser im riesigen Topf. Und Motti Weizmann taucht alle Messer und Gabeln nach und nach mit Hilfe eines Siebs ein. Wenn der Einsatz vorbei ist, wird er selbst die Küche abschließen und seinen Kollegen anrufen. Einen weiteren Maschgiach, der heute Abend die Kontrolle übernimmt.
Jemand von uns macht das hier zu. Wir bekommen einen Schlüssel und Schluss.
Ganz, ganz koscher der Maschgiach, der Rabbiner, der im Restaurant oder beim Catering darauf achtet, dass alles koscher zugeht. Diese Woche haben sich in Deutschland viele an den Anschlag von Halle erinnert und diese Woche hat es wieder einen Anschlag gegeben vor der Hamburger Synagoge. Ein jüdischer Student ist mit einem Spaten angegriffen worden. Was sagen Jüdinnen und Juden dazu? Ein Bekannter von mir schreibt auf Facebook: Ich bin die Scheiße langsam leid. Mein Kollege Miron Tenenberg kommentiert.
In Hamburg ist in dieser Woche ein junger Mann mit Kippa vor seiner Synagoge mit einem Klappspaten angegriffen und auf den Kopf geschlagen worden. Mit einem Klappspaten, Marke Bundeswehr. Ich besitze zufällig dieses stabile Werkzeug aus Metall und weiß, das ist nichts für den Spielplatz oder Vorgarten. Und in Berlin ist die Mesuzah, also der Türsegen einer Synagoge, mit Hakenkreuzen geschändet worden. Seit Jahren erzählen Jüdinnen und Juden von dem Hass, den sie erlebt haben, und es gruselt mich, wenn ich in den Archiven sehe, wann sie bereits die Davidsterne abgelegt haben und wann sie begonnen haben, die Kippa nach dem Gottesdienst zu verstecken oder besser noch, ganz abzunehmen. Seitdem ist es nicht einfacher geworden, eine Kippa zu tragen. Im August 2013 bezeichnete der Antisemitismusbeauftragte der jüdischen Gemeinde in Berlin Teile von Neukölln und Wedding als No-Go-Area. Das war vor 7 Jahren. Und der Aufschrei der Politik war groß. No-Go-Areas dürfe es nicht geben und Judenhass dürfe kein Raum gelassen werden und überhaupt niemals vergessen und Deutschland und die historische Verantwortung. Denn so wird das hier in Deutschland gemacht. Wenn es um Juden geht, dann steht die Politik stramm und spricht feine Worte und es findet sich immer irgendwer Jüdisches, die oder der daneben steht und nickt. Und danach werden wieder jüdische Köpfe eingeschlagen und Synagogen angegriffen und jüdischen Kids in der Schule gedroht, die Finger abzuschneiden. Voller Hass werden Jüdinnen und Juden mit Messern, Gürteln, Fäusten, Spucke und Sprache drangsaliert, weil, ja, weil es geht. Die schönen Worte, sie bleiben ohne Konsequenzen. Laut BKA gibt es 5 antisemitische Taten pro Tag. Zu viel für Mahnwachen, also keine Mahnwachen. Und am Ende des Tages werden Jüdinnen und Juden mit guten Worten alleine gelassen. Unter der Hand geben GemeindefunktionärInnen zu, dass sie völlig desillusioniert sind, dass die Programme gegen Judenhass wenig bringen. Nur laut dürfe das nicht gesagt werden, denn die Gemeinden arbeiten mit den Behörden zusammen. So können PolitikerInnen weiterhin Sonntagsreden gegen Judenhass halten und eine Handvoll Bürgerinnen und Bürger können dann zusammenkommen und betreten schauen. Und Jüdinnen und Juden können bestreiten, dass sie auf gepackten Koffern sitzen. Und sobald sie unter sich sind, fragen sich dennoch viele, welches ein passables Land zum Ausweichen sein könnte. Wir als Jüdinnen und Juden ertragen die Verfolgung der Schwestern und Brüder und Gebetshäuser hier in Deutschland. Die Politik sollte sich eingestehen, dass es nach dem Holocaust immer noch ein ernsthaftes Problem mit Judenhass gibt. Die Bürgerinnen und Bürger sollten tatsächlich aufschreien oder wenigstens zugeben, dass ihnen das jüdische Leben egal ist.
Wieder Gewalt vor einer Synagoge, diesmal in Hamburg. Ein Kommentar von Miron Tenenberg. Viele Jüdinnen und Juden finden ihre Familiengeschichte belastend und in manchen Momenten würden sie am liebsten los sein. Da könnte man gut verzichten auf die Erzählungen, welche Großtante und welcher Urgroßonkel in welchem KZ umgekommen ist. Doch es gibt tatsächlich nicht-jüdische Menschen, die sich eine solche Familiengeschichte wünschen oder sogar herbeifantasieren. Die behaupten, Jude oder Jüdin zu sein und sind es gar nicht. Offenbar steht dahinter der verquere Gedanke, wer ein Trauma vorweisen kann, der bekommt Aufmerksamkeit. Jens Rosbach berichtet.
Es war eine bewegende Geste. Im Hamburger Landgericht geht im vergangenen November der Holocaust-Überlebende Moshe Peter Loth vor versammelter Presse auf einen angeklagten ehemaligen KZ-Aufseher zu, umarmt ihn und vergibt ihm seine Schuld. Loth, 76 Jahre alt und Nebenkläger, wurde in jenem Konzentrationslager geboren, in dem der SS-Mann einst arbeitete, im KZ Stutthof. So jedenfalls berichtete es Loth, der in den USA lebt, über Jahrzehnte hinweg.
Als meine Mutter mit mir im dritten Monat schwanger war, wurde sie von der Gestapo verhaftet und in das Todeslager Stutthof gebracht. Ich konnte überleben, aber meine Mutter wurde zu einem Zug gebracht. Am Bahnhof hatte sie mich auf dem Arm und fragte eine polnische Frau, könntest du bitte das Kind nehmen, bis ich zurück bin?
Auch Wolfgang Seibert war in jüdischen Kreisen weit bekannt. 15 Jahre lang wirkte er in Schleswig-Holstein als Chef der jüdischen Gemeinde Pinneberg. In dieser Zeit klagte Seibert gar über eine Morddrohung.
Angst hat meine Familie gehabt, massiv, weil die gesagt haben, Mensch, du weißt ja gar nicht, was passiert, die können dich irgendwo einen Anschlag auf dich machen. Das haben mir viele Leute gesagt, dass die Gefahr ganz realistisch besteht.
Am prominentesten war wohl Marie-Sophie Hingst, die deutsche Bloggerin des Jahres 2017. Sie engagierte sich für türkische Dissidenten und textete von ihrer Wahlheimat Irland aus über ihre jüdischen Vorfahren sowie über Judenfeindschaft.
Da kamen sehr viele Rückmeldungen von Leuten, die gesagt haben, ja, irgendwie müssen wir über dieses Thema reden, wie das sich verhält mit dem Antisemitismus, dem Neuen, den Alten und dem, was Deutschland, aber auch was Judentum in Europa bedeutet.
Alles Lüge. Keiner der drei ist jemals Jude gewesen. Moshe Peter Loths Mutter, eine Protestantin, war nur kurze Zeit im KZ und zwar als Reichsdeutsche in Erziehungshaft. Vergangenen Dezember deckte der Spiegel dies auf. Nach Recherchen des Magazins war auch Wolfgang Seibert ein Hochstapler. Der Pinneberger Gemeindechef, mehrfach vorbestraft wegen Betrugs und Unterschlagung, musste im Oktober 2018 zurücktreten. Im Mai letzten Jahres enttarnte der Spiegel zudem die Bloggerin Marie-Sophie Hingst. Die Protestantin hatte überhaupt keine jüdische Familiengeschichte. Als die Wahrheit bekannt wurde, nahm sie sich das Leben. Warum legen sich Menschen eine jüdische Scheinidentität zu? Der Berliner Psychiater Professor Hans Stoffels hat rund 50 Hochstapler aller Couleur therapiert und Fachartikel darüber publiziert. Bei vielen Patienten entdeckte er schwere Kindheitsdefizite.
Sie haben keine Zuwendung bekommen, sie haben Eltern gehabt, die sich nicht um sie gekümmert haben. Sie mussten manchmal sogar ins Kinderheim gegeben werden. Also sie hatten sehr schmerzliche Kindheitserlebnisse und da zeigt sich eben bei diesen Hochstaplern, dass sie eine Fähigkeit dann entwickeln, mithilfe ihrer Fantasie in eine neue Identität zu fliehen, die eben sie anhebt in ihrem Selbstwertgefühl.
Doch warum suchen sich Hochstapler ausgerechnet eine jüdische Pseudo-Identität?
Ich sage häufig, dass die Rollen, die heute jemand erfindet, dass das ein Spiegelbild ist dessen, was in unserer Gesellschaft Anerkennung und Wertschätzung erfährt.
Ich denke, Sie haben plötzlich diesen Opferstatus,
ergänzt der Berliner Rabbiner Walter Rothschild.
Jude sein, das ist irgendwie, sexy ist das Wort, das man denkt.
Rothschild, der unter anderem auch Rabbiner der Pinneberger Gemeinde war, ist überzeugt. In bestimmten Kreisen, bei Medienmachern, Bildungsbürgern, Israel-Freunden oder Philosemiten könne man mit einer jüdischen Vita häufig Eindruck schinden. Vor allem mit einer Shoah-Geschichte.
Man ist irgendwie plötzlich etwas Exotisches. Waren Sie auch dann ein Opfer oder ist Ihre Familie auch dann so, du Arme, kann ich dich umarmen, kissen, Geld schenken, was auch immer.
Der gebürtige Brite beobachtet in der deutschen Bevölkerung manchmal ein überliefertes Schuldgefühl. So freuten sich Nichtjuden, wenn sie einen echten Juden treffen, den man irgendwie um Verzeihung bitten kann.
Beispiel, es tut mir so viel leid, was meine Großvater, deine Großvater angetan hat. Und irgendwie ist man dann auf eine moralische hohe Ebene.
Auf diese Weise werde der andere, der angeblich jüdische Wurzeln hat, überhöht, bilanziert der Seelsorger.
Und das bedeutet, was auch immer man sagt, was auch immer man tut, kann man da sagen, ich bin Jude, ich darf das.
Man muss sehen, dass das immer ein Zusammenhang ist zwischen dem, der schwindelt, und dem, der zuhört und der diese Schwindelgeschichten aus irgendeinem Grunde auch gerne glauben will. Es kommt da zu einem pathologischen Bündnis zwischen beiden und beide halten eben an der erfundenen Wirklichkeit fest.
Hans Stoffels, der viele Jahre die Psychiatrie der Berliner Schlossparkklinik geleitet hat, betont, letztlich habe kaum jemand Interesse, einen Fake-Juden bloßzustellen.
Es besteht auch eine Hemmung, die Opfergeschichte kritisch zu hinterfragen. Das ist so, dass es ja auch furchtbar ist, wenn jemand Opfer geworden ist von irgendeiner Tat, dass bezweifelt wird, ob das überhaupt real ist, das kann ihn ja ein zweites Mal traumatisieren.
Traumatisiert ist aber auch die jüdische Gemeinschaft, wenn ein Pseudo-Jude enttarnt wird. Echte Holocaust-Opfer und ihre Nachkommen fühlen sich entwertet oder missbraucht. Im norddeutschen Pinneberg traten auch zahlreiche Mitglieder aus ihrer Gemeinde aus. Die ehemalige Gemeindeaktivistin und Lehrerin Verena Menn etwa zeigte sich von der Affäre Seibert schockiert.
Ich bin sehr enttäuscht, ich bin vor allem auch sehr empört, dass er mit seinen Geschichten so viele Menschen da getäuscht hat. Was mich noch mehr empört, ist aber, dass diesen Vorwürfen, die nachgegangen worden ist, das erschüttert mich sehr. Das verstehe ich auch nicht.
Rabbiner Walter Rothschild war bis 2015 als Landesrabbiner von Schleswig-Holstein auch für die Pinneberger Gemeinde zuständig. Bereits damals hörte er Gerüchte, dass Gemeindechef Wolfgang Seibert nicht ganz koscher, sprich kein Jude sein könnte.
Ich sage nur, wenn ich höre solche Sätze, dann gehen die Haare hoch auf meinen Nacken. Ich denke, hier ist etwas Schiefes, hier muss man fragen.
Mit Rothschilds Unterstützung meldete ein Pinneberger Gemeindemitglied den Verdacht an das religiöse Gericht der Allgemeinen Rabbinerkonferenz. Doch wie E-Mails aus dieser Zeit belegen, wollte das Gericht keine Untersuchung einleiten. So wurde Hochstapler Seibert erst 3 Jahre später enttarnt vom Spiegel. Noch heute möchte die Rabbinerkonferenz dazu keine Stellung nehmen.
Keiner möchte zugeben, dass er würde betrogen von jemandem, dass er eingefallen ist.
Ähnlich resümiert Hans Stoffels. Wer Schwindler enttarne, so der Psychiater, könne nicht mit sozialer Unterstützung rechnen. Auch nicht in jüdischen Kreisen.
Wenn ich jemand anderem nachweise, du lügst, dann riskiere ich einen Konflikt. Der andere wird sich zur Wehr setzen, es wird publik werden, es wird zu Kontroversen kommen. Und wenn ich konfliktscheu bin, dann werde ich das nicht tun und werde es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen.
Der Traum vom Trauma, wir haben Menschen kennengelernt, die vortäuschen, jüdisch zu sein.